Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Liebe Zuhörer, der Willibald Pirkheimer, das war ein großer Humanist, ein edler Mann von reicher Herkunft und dann war er auch noch zuvorkommend und nett, ein richtiger Menschenfreund. Gibt's es denn überhaupt? Ich freue mich jetzt auf den Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich dir.
Grüß dich, Mani.
Sigi, wie macht man das jetzt heute? Heute geht es um den, wie heißt der?
Willibald.
Und wie noch?
Pirkheimer.
Pirkheimer, ganz gut, ganz gut. Im Vorgespräch hat sich der, liebe Zuhörer, hat sich der Sigi einmal verredet und das fand ich so lustig. Da habe ich mir schon gedacht, sauber, wie soll man da überhaupt zur Rande kommen, wenn wir den Namen noch gar nicht einmal genau sagen können. Wie heißt der nochmal?
Pirkheimer.
Pirkheimer.
Willibald.
Willibald Pirkheimer. Kennt, glaubst du, dass irgendeiner von den Zuhörern einen Willibald Pirkheimer kennt, der nicht aus Nürnberg ist?
Ach so, das ist die Voraussetzung.
Ja?
Ja, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht, gell?
Ich habe ihn auch nicht kennt.
Glaube ich auch nicht.
Nein.
Weißt du warum? Ich glaube, was ich mir immer so denke, also wir werden jetzt ein bisschen drauf kommen, was er alles so gemacht hat, und das war nach dem, was man da so sieht, ein ganz ein guter Typ. Also der hat für die Menschen und für die Bildung, und da kommen wir vielleicht noch genauer drauf, was da und hat geschaut, dass er das vorantreibt.
Das oder? Ist halt, ja, und ich glaube, das muss ganz wichtig sein, weil der steht ja auch in der Ruhmeshalle.
In der Ruhmeshalle.
Auf der Theresienwiese.
Genau, hinter der Bavaria.
Genau.
Und ich denke mir eben manchmal, auf das wollte ich nur aussehen, ich denke mir manchmal, so Leute, weißt du, die, wo blutrünstig irgendwas gemacht hat, die Namen, die lernst du alle im Geschichtsunterricht. Aber so Leute, die, wo was für die Menschen gemacht haben, die, wo da einen Samen pflanzt haben, der, wo aufgeht, für die Leute, ja, die erfasst dann oftmals gar nicht.
Außer du interessierst dich.
Außer du interessierst dich. Oder du hörst Bayern Absolut die Folge zum Beispiel über den Willibald Pirkheimer.
Gut.
Was war das? Wie kommt ein bayerischer Podcast auf den Willibald Pirkheimer?
Ja, wenn man über gescheite Leute redet, die aus Bayern sind oder ja, für Bayern was erreicht haben.
Ja. Was war er? Ein Bayer, ein Franke, ein was war er? Wo ist er geboren?
In Eichstätt.
Eichstätt, das war jetzt in dem Sinne Oberbayern.
Oberbayern, genau.
Mhm.
Bei Ingolstadt.
Ja.
Und gestorben ist er ja in Nürnberg.
Genau, jetzt muss man sagen, war es jetzt ein Franke oder war es jetzt ein Oberbayer?
Also gebürtig war er Oberbayer.
Nein, da die nicht zu sagen. Also können wir mal reden. Er stammt ja aus so einer Patrizierfamilie in Nürnberg, gell? Glaube ich, er ist dann die fünfte oder sechste Generation und Haufen Geld da durch Kaufmannsgeschäfte, über den Textilhandel, glaube ich, haben die ja noch Geld verdient, unter anderem. Und wir kommen, glaube ich, nur ein bisschen auf die Familie dann auch zum Sprecher. Aber jetzt ist die Familie aus Nürnberg und sein Vater, der war Berater beim Fürstbischof in Eichstätt ein paar Jahre. Mhm. Und wie er da der Berater war, ist eben sein Bub geboren.
Ah, okay.
Jetzt ist er in Eichstätt geboren. Ja,
dann ist er Franke.
Jetzt ist die Frage, aha, ja, ist jetzt dieser Franke oder ist jetzt dieser Nürnberg? nein. Ist der Nürnberger Franke oder ist er Eichstätter Oberbayer?
Ich glaube, dass heute wurscht ist.
Heute war es wurscht, wenn man sagt, das ist ein Bayer, gell?
Ja, genau.
Aha. Aber wahrscheinlich ist er vom, da jetzt mal so einen kulturellen Hintergrund, diese ganze Kaufmannstätigkeit eher Franke.
Genau.
Gell?
Mhm.
Eher Franke.
Das waren ja wichtige Leute, gell? Ratsherr war ja auch.
Ja.
Gell?
Ja.
Und Feldherr habe ich gelesen.
Und Feldherr? Ja.
Da habe ich dann nachschauen müssen, was der da genau am Feld geleistet hat.
Und?
Ja, Schwabenkrieg.
Schweizer Krieg?
Schweizer Krieg oder Schwabenkrieg?
Jetzt weiß ich nicht, Schwabenkrieg auch. Also im Schweizer Krieg habe ich auch was gelesen. Kann sein, dass Schwabenkrieg auch dabei war. Weiß jetzt aber gar nicht.
Ich glaube, der heißt auch so. Oder anders.
Aha.
Gut.
Also ich hab zwei Sachen gelesen über den Schweizer Krieg. Einmal, dass er ein wahnsinniger Held war. Also zumindest für den Kaiser. Und das andere, dass er irgendwas nicht hingehauen hat und dann, naja, war es halt nicht so gut.
Mei, wenn man viel macht, dann haut einmal was nicht hin.
Ja.
Du musst halt bloß einmal mehr was hinhauen lassen, damit es halt die nicht hinhaut.
Genau, und wenn es gut hinhaut, dann musst du der richtige Sänger so ungefähr.
Alle am besten.
Ja. Da auf den Kaiser kommen wir auch nochmal zurück. Jetzt pass mal auf. Vielleicht fangen wir von Anfang an einmal an. Wo kommt er denn her? Aus seiner Familie? Wir haben es ja schon mal gesagt. Oder du hast es schon angesprochen, wo er herkommt.
Genau. Aus Eichstätt.
Genau. Da kommt er nicht her.
Nein, also quasi geboren. Eine Patrizierfamilie wo der Vater schon Jurist war und Berater. Und er ja dann auch beim Kaiser Maximilian I. war er ja auch Berater. Also die haben schon ja Geld verdient.
Ja.
Und sind entsprechend auch geehrt worden. Also wichtige Leute. Und eine große Familie war es ja auch. Die hat ja 11 Geschwister gehabt. Und selber hat er dann auch, glaube ich, nochmal 5 Kinder gehabt.
Ja, ich zögere jetzt ein bisschen mit den Kinderangaben, weil wir so oft unterschiedliche Quellen, wenn man liest, dann sieht man unterschiedliche Anzahlen von Kindern. Also, aber ich habe gelesen, ich glaube 5 Dirndl, ein Bub, und der Bub ist aber dann, glaube ich, auch gestorben. Und in Wirklichkeit sind mehrere geboren worden, aber
sind nichts überblieben, sind nicht überblieben.
Ja,
ich meine, also, das hat es ja auch, Kindstod hat es ja auch schon damals gegeben.
Also nach ihm, wenn man es jetzt so gleich mal auflösen mag, nach dem Willibald ist die Ahnenlinie oder das Geschlecht, die haben sie ja Geschlecht genannt, ist das Geschlecht der Pirkheimer nicht weitergeführt worden, weil auch sein Sohn gestorben ist. Ja, und die Mädel, die Damen, die haben halt auch geheiratet.
Ja.
Genau, also das kann man schon mal vorwegnehmen. Und ja, da wird man reich geboren. Was macht man, wenn man reich geboren wäre in Nürnberg? War ja damals eine wahnsinnige Zeit.
Ja, du da gehst einmal studieren.
Da gehen wir zum Studieren, oder?
Ja, normalerweise schon. Er selber war ja 7 Jahre lang in Italien beim Studieren.
7 Jahre, genau da. Du, ist dir schon mal aufgefallen, wie viel Leute, dass wir schon haben über die ganzen Jahrhunderte, die ja, alle noch in Italien zum Studieren gegangen sind?
Das Wetter ist schön.
Das Wetter
ist
schön.
Das Essen ist gut.
An Wein hat es wahrscheinlich auch gegeben.
Davon ist auszugehen, ja.
Ab von daheim, ab vom Schuss. Einfach, von der elterlichen Kontrolle vielleicht da.
Das kann sein, ja. Die haben sich einfach gut gelassen.
Der war, bevor er nach Italien gegangen ist, war er auch in, also der ist ja erst als junger Bub übrigens mit seinem Vater schon umeinander gereist, weil sein Vater war ja auch so eine Art Diplomat, gell?
Ja.
Also ganz große Familientradition, vielleicht sollen wir das nochmal.
Diplomat und natürlich Kaufleute waren es auch, da reist halt sowieso umeinander.
Diplomat, zum Einkaufen. Kaufleute, Leute, Juristen. Heute sagst du, Juristerei ist ja langweilig, aber damals muss man sich ja vorstellen, da hat es ja die Gesetze so wie heute noch gar nicht gegeben. Da hast du ja überlegen müssen, was ist überhaupt ein Recht, was ist ein Gesetz, welches wendet man an. Es hat ja verschiedene gegeben. Beispielsweise, er hat einmal ein Gutachten geschrieben, später dann, über das römische Recht, ob man damit was anfangen kann.
Ob man es übernehmen kann.
Ob man da was oder Teile übernehmen kann.
Ja. Haben wir überhaupt die Jahreszahl genannt?
Stimmt, haben wir auch nicht.
Haben wir nicht.
Wann ist er geboren?
Lang ist es her, ja. 1470.
1470.
Im Dezember.
Boah, das ist schon lang her.
Das ist sehr lang her.
Ja.
Aber wir haben ja auch schon, über den Aventinus haben wir auch schon geredet, der ist ja aus der Ecke. Dann über den, auch in Franken.
Den nein, der Aventinus, der ist doch aus Abensberg.
Ja. Nein, und Punkt.
Ja, Punkt.
Und dann, also
Punkt.
Genau, Punkt.
Weil es ein Gelehrter war, darum hast du das angesprochen jetzt, oder?
Ja, genau. Und dann halt eben vom den Albrecht Dürer haben wir ja auch schon besprochen. Und das war ja ein Spätzle von ihm.
Das war ein Spätzle von ihm. Das war ein guter Spätzle.
Der hat den porträtiert.
Genau, porträtiert. Es gibt Kupferstiche oder zwei, glaube ich, oder und dann, weißt du, was mir ich noch gedacht habe? Ich habe das Foto, ja, ich sage jetzt Foto, das Beutel von dem Willibald Pirkheimer, Pirkheimer mit I, gell? Von dem Willibald Pirkheimer gesehen und dann habe ich mir gedacht, hey, das schaut genauso aus wie zu der Zeit vom Dürer, wie die Leute da gemalt worden sind.
Ja,
und dann kommt auf, dass der Dürer den porträtiert hat.
Ja, genau. Ja, der hat schon seinen Stil gehabt, gell?
Der Willibald und seine Familie, die haben den Dürer auch finanziell unterstützt bei seiner Italienreise, gell?
Alle sind es nach Italien.
Alle sind es nach Italien.
Ja, und die haben sich ja für Kunst auch interessiert, also haben sie ihn auch gefördert. Weil der Pirkheimer, der war ja auch Kunstsammler und Mäzen.
Mäzen.
Also sprich, der hat halt die Kunst gefördert.
Gefördert, auch. Ja.
Ja, das ja, war dann wichtig.
Dass ein Dürer wahrscheinlich schon gefördert hat, oder?
Ja, ja. Aber die Dürers und die Pirkheimers, die haben sie ja vorher schon kennt. Da haben sie ja die Eltern schon
kennt. Die Eltern waren da schon. Der Vater war übrigens der Johann und die Mama war die, ich glaube, Barbara. Die Barbara.
Barbara. Da habe ich was gelesen, das war auch ganz interessant. Die haben ja einen Gerichtsprozess führen müssen, weil sich irgendwie, da hat es einmal eine Liaison gegeben.
Ja, jetzt erzähl.
Also, und da ist der Mo, der ist halt irgendwo zum Arbeiten in die Schweiz oder wahrscheinlich auch nach Italien.
Der Johann, also sein Vater jetzt.
Sein Vater.
Ja, der war ein paar Mal auf Reise nach in die Schweiz rein.
Ach, Schweiz war es.
Und da war sein Bub auch dabei. Schweiz und Italien war er diplomatisch mehrfach unterwegs und da hat er den jungen Willibald auch mitgenommen.
Und jetzt kommt's. Aber davor war es halt so, bevor der Willibald, bevor es ihn gegeben hat, hat es einen Gerichtsprozess gegeben, weil seine Mama quasi war dann mit zwei verbandelt.
Die Barbara Löffelholz, ja. Also Löffelholz war
Löffelholz,
der
genau.
Geh. Mhm. Mit zwei? Ach, hör auf.
Ja, die andere ist halt in der Schweiz und sie hat halt dann sich an einen anderen mit angewandt und er hat aber gemeint, die heiraten da. Und dann hat er das angestoßen, dass der wollte halt eigentlich dieses, wie soll ich sagen, die Ehe wollte eigentlich vollziehen.
Der andere?
Ja. Und aha. Das hat aber nicht hingehauen, irgendwie.
Ach so.
Ja.
Und dann?
Ja, nix. Und dann
ist der Johann wieder aus der Schweiz zurückgekommen, genau, und hat dann übernommen, oder was?
Waren wieder beieinander, ja. Da okay. War sie 18.
Ach so. Ja, und wegen was haben sie dann gestritten?
Ja, wegen was man halt so macht.
Ach so.
In der Ehe, so. Weil sie halt,
ja.
Ja, was soll ich das jetzt direkt dir erklären, ja, was man da so macht?
Aha.
Ja, was weiß ich, Rumba Samba.
Ja, vielleicht lasse ich das jetzt halt einmal so als schwarzen Fleck stehen. Man muss nicht alles so ganz genau wissen. Ja, also zumindest weiß man, dass der Willibald als junger Bub dann auch mit dem Vater mehrere so Diplomatenreisen gemacht hat und das im, als Jugendlicher schon. Mit 11 Jahren, glaube ich, war er auf der ersten Reise, zumindest nach dem, was ich da gelesen habe. Und bevor der zum Studium gegangen ist, weißt du, was er da gemacht hat?
Da ist er in die Schule gegangen.
Ja, da ist er in die Schule gegangen. Und zwischen Schule
und Studium.
Und Studium.
Was hat er da gemacht?
Ja, warum war er später im Krieg? Als Soldat, als Anführer, als, wie hast du es genannt?
Dann war er bei der Bundeswehr.
Ja.
Nicht.
Na, was bei der Bundeswehr?
Ja, beim Barras.
Was? Also, er hat eine ritterliche Ausbildung beim Fürstbischof in Eichstätt gemacht für einige Zeit. Und da hat er halt das Soldatenwesen kennengelernt und gelernt. Der war auch als Jugendlicher, als Kind und als Jugendlicher, war er so, ja, vielleicht darf man sagen, sportlich, also so sportlich, kämpferisch war er da aktiv, hat das gern da. Und dann hat man schon festgestellt, oh, der mag das gern. Sein Vater hat aber dann geschaut, dass er mehr in die Juristerei und Kaufmannstätigkeit eingeht.
Ja, zum Bildung, Familienbetrieb übernehmen.
Zum Familienbetrieb. Bildung war ja bei denen ganz, ganz oben an der Tagesordnung. Und vor allem die humanistische Bildung.
Genau.
Nach griechischem Ideal.
Was? Was für ein Ideal?
Nach griechischem Ideal.
Ach so, nach griechischem. Das hat sich jetzt so sächsisch angehört.
Nein, überhaupt nicht. Also griechisches Ideal, so dass sich der Mensch durch die Bildung verbessert, seine Tugenden entwickelt, um insgesamt ein besserer Mensch für die Menschheit zu sein.
Das hast du so schön von. Das ist perfekt.
Ja, ja.
Ich habe mir das einfach mal zusammengeschrieben, damit ich das so formulieren kann, wie du das jetzt hast.
Ja. Nein, und da muss ich sagen, also dieses Ideal gefällt mir schon. Das gefällt mir gut. Nein, wirklich. Oder nicht? Ist doch gut, dass man sagt, man bildet sie, man, was weiß ich, tut sie weiterentwickeln, dass man ein guter Mensch ist und vielleicht andere davon profitieren können.
Genau, und die Humanisten, die haben ja gewusst, dass bessere Menschen sind und die haben gesagt, das ist eine neue Epoche und wir distanzieren uns von der Zeit vom Mittelalter und von den Erziehungsmethoden.
Ja, die wollten da wieder zurück. Gell,
weil, in die Antike war es ganz weit vorne.
Ist doch interessant, dass die Menschheit war ja schon mal weiter. Da werde immer so das Griechische werde immer hervorkommen. Wobei man ja heute weiß, dass das heutige Griechenland ja nicht dasselbe ist wie das damalige Griechenland.
Leider, ja.
Aber das wird wieder entdeckt zu der Zeit. Und dann sagt man, hey, man muss doch zu was Menschlichem wieder zurückkommen. Und man muss doch schauen, dass der Mensch in seiner möglichsten Größe wieder erblüht.
Dass das man einfach,
war auch eine gute Bewegung, oder?
Also quasi sowas wie eine... Ja, das, was halt heute diese Life-Coaches, wie es halt heißen, machen, weißt du, so Selbstverbesserung und Selbstoptimierung,
ja,
so Lebenshilfe.
Ja, wobei es mir da mit, kurzer Einwurf, ist das jetzt halt ein Euro wert von dir, weil du jetzt Life-Coach gesagt hast?
Nein, das habe ich ganz bewusst so gemacht.
Ach so.
Ja.
Ja, und weißt du jetzt bewusst, das kostet nichts, oder was?
Das kostet nichts, weil das ist ja eine Bezeichnung da dafür.
Gibt es da kein bayerisches, nicht einmal ein deutsches Wort dafür?
Weißt du, was wir machen? Wir machen, glaube ich,
Lebensberater vielleicht, hä?
Ja, schon, aber ich habe ja extra gesagt, wie das heute so schön heißt.
Na, weißt du was?
Ja, ich habe das ja beschrieben.
Ja, dann tust du das nächste Mal in Anführungsstriche setzen.
Dann, genau. Du
sagst Gänsefüßchen auf, Life-Coach Gänsefüßchen zu beim nächsten Mal.
Und schon scheppert es nicht mehr im Anglizismenschwein.
Weißt du, was ich glaube, was der Unterschied ist zu der humanistischen Bildung, wo der Pirkheimer wollt, und zu diesen Lebensberatern, die es heutzutage gibt? Mir kommt es oft so vor, dass heute die Leute, die sie alle verbessern wollen, sage ich jetzt halt einmal, die stressen sie oft dadurch und wollen irgendwas optimieren und machen das hauptsächlich für sich. Und das humanistische Bild ist ja, sich selbst zu entwickeln
und die Gesellschaft.
Um der Gesellschaft und den anderen Menschen zu dienen und was Besseres zum tun. Und das ist im Prinzip, kommt mir vor, als ob das ein klügeres Konzept wäre, weil, wie heißt es selber so schön, wenn jeder ein bisschen was für andere tut, dann ist für jeden was da.
Ja, oder wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden denkt.
Ja,
das kann man halt natürlich auch.
Ja, aber, ja.
Aber dieser Humanismus ist ja quasi eine Bewegung, die eigentlich eher literarischer Natur ist. Und denen ist ja quasi um das gesprochene Wort und die Qualität und die Rhetorik und so weiter, um das einfach zu optimieren gegangen.
Alles, oder? Also nicht nur literarisch, sondern auch künstlerisch, malerisch, bildhauerisch. Die ganzen Künste haben sie ja das überlegt alles. Glaube, es ist ein bisschen um Schönheit gegangen, oder? So Schönheitsideale jetzt nicht, dass
echt? Man kein, da habe ich nichts gelesen. Ich weiß nicht. Ist überhaupt schwierig, gell?
Ja.
Das ist ja, da kann man ja voll schreiben.
Bei Schönheit denke ich zum Beispiel gerade an Architektur, weil es gibt ja kreisliche Architektur, die, wenn du da schaust, dann denkst du, aber gerade wenn du so alte griechische Architektur schaust, dann denkst du manchmal, meist ist schön. Und das ist halt noch schön.
Weißt? Ja, ist voll schön.
Und da, das ist was ganz was anderes fürs Auge, da fühlst du dich auch ganz anders, wenn du sowas siehst.
Der Pirkheimer war ja auch Künstler, der hat ja sowas auch gemeint.
Hat ein bisschen was gemeint,
ja, gell? So irgendwie, was hat er gemacht? Einen Triumphbogen? Oder so ein
ja, für den Kaiser.
Für den Kaiser, genau.
Für den Kaiser Max den Ersten, da bin ich mir nicht sicher, ob. Also, er hat da mitgearbeitet dran. Ob er
also, selber ausgemalt hat es der Dürer,
gell? Der Dürer hat ihn gemeint, aber er, glaube ich, hat so die hat ihn so beschrieben, glaube ich, gell? So textuell beschrieben, in Worten, so und so soll er ausschauen und so. Habe ich das so für richtig verstanden?
Also, ich habe irgendeinen Holzstich gesehen.
Ah, hat er einen Holzstich auch gemacht?
Den hat, ja.
Aha. Also in jedem Fall, das Endding oder die Endzeichnung hat er nicht selber gemacht, aber er hat da mitgearbeitet dran. Ja. Was ist dann, also wie viel haben wir jetzt gesagt? Er hat 5 bis 6 Kinder gehabt, also 5 Dirndl, die das, wie heißt es selber so schön, und der Bub, ich finde es so, ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich mehrere verschiedene Angaben gelesen habe. Man weiß nicht genau, wie viele Kinder das gestorben sind. Man weiß auch noch von dem einen Burm und der ist leider dann auch gestorben. Also deswegen ist sie in der Erwachsenen, also in der männlichen Reihe, oder wie sagt man, in der männlichen Folge nicht weitergegangen bei dem Geschlecht. Aber Dirndl hat er einige gehabt, dann auch 5 oder was, die wo hauptsächlich ins Kloster gegangen sind.
Ja, und was im Kloster passiert, das bleibt halt im Kloster, gell?
Und da hat er auch eine Schwester gehabt, die wo auch eine ganz bekannte Äbtissin dann geworden ist. Aber das ist vielleicht
von in Nürnberg drin.
Die Barbara Caritas, hat es geheißen. In Nürnberg, ja genau. Aber das ist vielleicht eine andere Folge.
Ja.
Ja.
Bayerische Äbtissinin dann.
Bayerische Äbtissin. Was hat er denn noch gemacht? Also wenn man sich fragt, jetzt hat er so ein humanistisches Weltbild gehabt, hat versucht, diesen Humanismus in die Gesellschaft einzubringen. Beispielsweise auch in die Schulen hat er geschaut, dass er mitwirkt. Gell? Hast du das mitgekriegt?
Also der hat halt insgesamt versucht, die Bildung einfach aufrechtzuerhalten oder einfach zu verändern, zu revolutionieren oder wie nennt man das, erneuern?
Oder rückbesinnen, irgendwie sowas. Ha?
Ja, auf alte Werte, auf ganz, ganz alte
auf
Werte.
Auf alte, aber bleibende Werte, also sowas, was die weiterbringt. Darum hat er auch geschaut, dass er über die Schulen da so ein bisschen eine Kontrolle kriegt und eben dieses Gedankengut da reinbringt, dieses Menschliche für den Menschen ein Gedankengut.
Ein guter Ansatz auf jeden Fall.
Absolut. Das ist, also das war eigentlich genau der richtige Ansatz, oder? Für Mensch, für Tier, für Umwelt. Für das musst du sorgen und musst schauen, dass es dem gut geht. Manchmal musst du irgendwo einen Ausgleich immer finden, aber der Mensch steht eigentlich da als, ja.
Als das Optimum und einfach um sich immer wieder zu verbessern.
Immer wieder zu verbessern, ja. Oder rückbesinnen auch immer wieder.
Sich selbst zu reflektieren.
Ja, ist doch schon spannend. auch die Zeit, wenn du jetzt überlegst, wenn man eine Folge über den Dierer gemacht, da haben wir doch auch herausgearbeitet, in welch kurzer Zeit der Dürer mit seinen Zeichentechniken über die selber gemischten Farben, über die ganz, was da möglich dann war zum Zeichnen, neue Techniken, die der eingeführt hat, dass der auf einmal Beutel gebracht hat, wo die damals gesagt haben, das ist ein gestochen Schaf. Und der hat innerhalb von ein paar Jahren oder vielleicht Jahrzehnten, wenigen Jahrzehnten, eine Entwicklung gemacht, die größer war als halt die letzten 100 Jahre.
Wahrscheinlich.
Also, das war halt...
Aber der hat halt auch was können.
Der hat was können und der hat sich da reingekinkt und das ist ja auch was für die Menschheit, wenn du sagst, Mensch, so tolle Beutel kannst du auf einmal sehen, oder? Ja, das ist doch schöner als wie ein Geschmier am Bahnhof oder irgendwas.
Ja, das kann schon sein. Und du weißt ja nicht, wer da am Bahnhof das Geschmier hinterlassen hat. Vielleicht wird das irgendwann einmal Kunst.
Und wenn es der Kaiser persönlich gewesen wäre, Geschmier ist Geschmier.
Ja, du hast recht.
Oder nicht?
Das ist auch nicht reflektiert. Das hat mit Humanismus nichts zu tun.
Nein.
Das ist eine Sauerei, ist das?
Ja, das finde ich auch. Ja, und jetzt hat er diese soldatische Ausbildung vor seinem Studium natürlich noch gemacht. Und dann ist er nach dem Studium nach Nürnberg zurückgekommen, gell?
Um dort wieder zu wirken.
Ja, und dann wollte er ja gleich so wie ich das sagen, ich glaube, der wollte loslegen, weil der ist dann in den Rat der Stadt auch gekommen. Das ist ja so ein hohes Ansehensamt. Aber da hat er es nicht so lange ausgehalten, gell?
Wo ist er dann hin?
Der war ein paar Jahre im Rat, ich glaube so 3 Jahre sowas. Und dann hat er wohl gesagt, ja, da sind so viele Neider und Missgönner dabei. Und die Sachen, was er macht, legen sie ihm auch so aus, als ob er die für sich selber machen darf. Aber das tut er nicht für sich selber machen, sondern natürlich für andere Leute oder für die Gesellschaft. Und dann hat er aufgehört. Und dann ist der Schweizer Krieg gekommen.
Und dann?
Ja, und...
Der hat auch 9 Monate gedauert, gell?
9 Monate, ja, der war innerhalb von einem Jahr, Weißt du, um was das da gegangen ist?
Nein, das habe ich nicht weiter recherchiert.
Das war ja 1499, keine Ahnung, gell? Schweizer Krieg. Und auf alle Fälle, da habe ich so verschiedene Sachen gelesen, irgend so eine wichtige Schlacht oder irgendwie sowas muss er verloren haben. Oder seine Truppen da. Und dann lese ich aber wieder was anderes, da wo er in höchsten Tönen beschrieben
wird.
Gelobt wird. Und er ist quasi so ein Glanz und der, wo da irgendwie so durchmarschiert oder durchreitet. Und der Kaiser Maximilian I., der hat gar nicht anders können, als dass er diesen jungen Mann, weil da war er ja dann 29, dass er diesen jungen Mann quasi irgendwie so unter seine Fittiche nimmt und dann noch so ein bisschen erhöht. Und dann, und jetzt kommt's, und das war der, also ich weiß nicht, was die da immer in Nürnberg gedacht haben. Jetzt ist er quasi in den Schweizer Krieg gezogen. Weiß noch, als Rat so hat er schwierig gehabt und dann weiß nicht, ob er selber abgesetzt, also selber gegangen ist oder abgesetzt worden ist. Und dann kommt er aus der Schweiz zurück mit einem Schreiben vom Kaiser, dass er der Oberchef ist.
Vom den Rat.
Sag jetzt ich. Also ich habe jetzt Oberchef umgangssprachlich gesagt, also dass der Kaiser seine Dienste so dringend würdigt und empfiehlt, so auf gut Deutsch, der wenn jetzt zurückkommt, der braucht wieder irgendeine Position oder was.
Ja, das ist doch gut, wenn du einen Beglaubigungsschein schreiben musst.
Ja, schon.
Das ist doch gut.
Ja. Naja, dann hat er aber gesagt, weißt du was, mit dieser Ratsding-Sacherei, da hört er auf. Oder pausiert er zumindest. Im Nachhinein hat er pausiert, aber damals hat er dann aufgehört und hat Plato und die ganzen Schriften alle gelesen. Und er hat einiges auch übersetzt, gell?
Übersetzer war er auch, gell?
Für das, heute sagt man ja Übersetzer, naja, aber damals...
Vom Lateinischen ins Deutsche. Und das ist ja, damals ist ja der Buchdruck erfunden worden. Und da hat man das natürlich auch vervielfältigen können und auch der breiten Öffentlichkeit dann zugänglich machen.
Genau. Und wo ja auch aus dem Altgriechischen aussah. Und was ich gelesen habe, damals, zu der Zeit, also die Jahresangabe war jetzt 1518, waren von 10 Bücher, die wo gedruckt worden sind.
Ja.
Ich schätze mal.
Aha, schätze mal. Was schätzt denn?
Ist der schon abgegangen?
Ja.
Ist der schon
abgegangen? Das haben wir schon etliche Folgen nicht mehr gehabt.
Gell? Also jetzt einmal wieder Schätzfrage. Im Jahre 1518, wie viel, also von 10 Bücher, wie viel davon sind in Deutsch erschienen? Also die, wo halt in Deutschland gedruckt worden sind.
Ach was.
Ja, interessante Frage.
Von 10.
Interessant, oder? Ist eine interessante Schätzfrage?
Wir machen es einfach zu einer interessanten Schätzfrage.
Ja.
Muss man jetzt einen Trommelwirbel haben? Nein. Ich darf einmal sagen, waren schon ein paar. Also von 10 in Deutsch. Mhm. Die Hälfte? Also 5.
Von 10 im Jahre 1518 gedruckten Büchern in Deutschland.
Ja.
Waren.
Waren?
9 in lateinischer Sprache und 1 in deutscher.
Ich hab's befürchtet.
Wahnsinn, ha?
Ich hab's mir nicht sagen trauen.
Und das zeigt, also er hat ja zwei, und das zeigt, wie, also was du für Bildungs, zu einer Bildungsschicht gehören hast müssen, dass du damals Bücher lesen hast können. Weil Latein, das hat, nein, also das selbst, hat keine... wenn du, selbst wenn du, wenn du Schreiben gelernt hast, Schreiben und Lesen in der Schule, aber Latein, da musst du wirklich zur, zur schon gehobenen Schicht gehört haben.
Ja, gell? Auf jeden Fall, weil das bringt ja sonst keiner bei.
Genau.
Das ist halt vor allem mehr so, glaube ich, in den Klöstern gelehrt worden. Das Latein. So
du hast dann,
das ist halt in der Kirche selber, ist, ja, die Messen sind ja auf Latein gehalten worden. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was der, wie heißt der? Der Luther ja quasi angeprangert hat. Mhm. Und wo es dann verändern wollte. Und jetzt ist es aber so, die haben ja den Luther, da hat es ja dann, es ist ja mehr gestritten worden wegen dem Luther, als man so gemeinhin kennt. Also da waren ja wirklich Leute involviert. Also er selber hat ja den Luther quasi verteidigt, kann man sagen. Obwohl er selber eigentlich den nicht so wirklich mingen hat oder die Thesen. Also das war ihm, glaube ich, eher wurscht, aber es ist ihm, glaube ich, um den Menschen gegangen.
Das weiß jetzt ich nicht, um was ihm genau gegangen ist, aber der hat den Luther verteidigt. Mit einem, hat er Schrift erstellt unter einem Pseudonym, glaube ich, und hat den Johann Eck verspottet. Mhm. Und der Johann Eck, das war ein großer Gegner von Luther. Mhm. Und weil der diesen Johann Eck quasi da verspottet hat in der Schrift, ist er später in diese Bannbulle vom Papst aufgenommen worden. Hat er der Papst.
Achso, mit samt dem Luther.
Genau, da ist der Luther drin gestanden und halt die Gefolgsleute vom Luther. Und da ist jetzt halt unser Willibald Pirkheimer auch drin gestanden.
Ja, mei, das war halt mit der Kirche, hast du die halt nicht anlegen dürfen, gell?
Ich habe tatsächlich einmal nachgeschaut, Papst, also so eine Bannbulle, wie oft das sowas gemacht wird, das ist wirklich nur bei den ganz, also ganz selten wird sowas gemacht. Und natürlich war Luther eins davon.
Ja, klar.
Also ich weiß gar nicht, ich glaube, dass nicht mehr, da wird zwei Hände voll gegeben hat in der Geschichte. Ich habe eine Quelle gesucht, da ist es drin gestanden. Also das waren wirklich nicht viel und das waren wirklich so große Ereignisse. Mhm. Und dass
sind die dann exkommuniziert worden oder was ist mit denen passiert?
Weißt du, ich bin mir immer nicht so sicher mit den Quellen. Also ich habe jetzt gelesen, dass der Bannbulle noch nicht immer gleich der direkte Bann ist, also die direkte Exkommunikation, sondern dass das oft die Ankündigung ist, habe ich gelesen. Ich habe aber auch gelesen, dass er doch exkommuniziert worden war, dass er dann aber später irgendwie wieder rehabilitiert worden ist. Also so ganz genau weiß ich es nicht, aber in jedem Fall hat er vom Papst schon gescheit eine auf den Deckel gekriegt.
Okay. Durch das.
Ja, mei. Von oberster Stelle.
Weil das ist halt, wenn du halt dann auch wichtig bist, dann kriegst du halt einmal vom Papst eine auf den Deckel.
Ja.
Schauen wir mal, wann es bei uns soweit ist.
Uff, ja. Schauen wir mal. Wir dämmen doch kaum was, oder?
Nein, wir werden auch noch heilig gesprochen.
Oh mein Gott. Nein, also Märtyrertum, gell?
Ja.
Nein, das macht man
oder nicht. Oder bayerischer Podcast.
Ja. Aber kein Märtyrertum. Und dann finde ich, hat es noch was Zweites gegeben, wo, also ich finde das mutig, dass er da gegen den Papst oder gegen die katholische Kirche schreibt und dann den Eck da verspottet. Und dann hat es noch was Zweites gegeben, was ich recht mutig gefunden habe. Also überhaupt, das alles war ja Mut, dass du was Neues einbringst. Aber weißt du noch mit den Judenbücherstreit?
Da hat er auch verteidigt, gell?
Genau.
Den Juchel, oder wie hat der geheißen?
Den Johann Ruchlein oder Reuchlein, wie der geheißen hat. Und weißt du, was das da gegangen ist?
Da ist darum gegangen, dass der Reuchlein geschrieben hat, dass die, weil er ja irgendwie gegen die Bücherverbrennung war. Mhm. Aber ist auch interessant, gell? Bücherverbrennung und dann halt in der Zeit. Also das wiederholt sich irgendwie alles.
Also was heißt Bücherverbrennung? Was wollten sie für Bücherverbrenner?
Die jüdischen.
Ja, aber bestimmte. Nämlich die Hebräischen, die in hebräischer Sprache sind und die nicht Teil des Alten Testaments sind. Also die, wo vom Alten Testament sind, die werden behalten quasi und die anderen sollen vernichtet werden oder verbrennt werden.
Ja, so.
Und da hat eben der Reuchlein geschrieben, jetzt in kurz, nein, das ist ein Schmarrn, sollen nicht verbrennt werden.
Ja, weil es halt verschiedene Kategorien hat der dann das eingeteilt. Also eben Altes Testament soweit und dann natürlich ein bisschen Witze und Geschichten und Märchen und was weiß ich. Aha, und dann halt natürlich auch so die Kommentare zur Lektüre, sage ich mal, was den jüdischen Glauben angeht. Mhm, da gibt es ja dann auch so verschiedene Kapitel, ich habe jetzt die Namen gar nicht auf dem Schirm. Dass halt dann die Kategorien erhalten bleiben sollen und dass man nicht zerstören soll, was man nicht kennt.
Genau, das hat er auch gesagt. Ihr kennt doch nichts verbrennen was nicht, oder zerstören, was ihr nicht einmal kennt.
Ja.
Ja, genau. Ich glaube, es ist dann auch nicht zerstört worden, oder?
Nein, ist nicht.
Ist nicht, gell?
Aber es war insgesamt ein schwieriges Thema. Also da ist schon Kraft geworden, auch damals, gell?
Natürlich, da ist rund gegangen. Gerade mit dem Luther, das wäre heute immer so ganz friedlich und so.
Nein,
aber das musst du dir vorstellen, wenn du eine Religion abspalten will, dass das nicht ohne
Folgen ist.
Ohne Folgen ist. Und von dem her war das, finde ich, sehr mutig, dass er da in dem Sinne für den Luther ein bisschen Partei ergriffen hat, wenn auch pseudonym. Was er auch gemacht hat, gell? Also nicht nur dieser Übersetzer von so Texten, er ist ja nur bekannt für seine Bibliothek, die er aufgebaut hat.
Mhm, genau.
Weil sein Vorteil war ja, der Erasmus von Rotterdam, der hat einmal sowas geschrieben, den kennt man ja, das ist ja, glaube ich, der idealisierte Gelehrte von Europa. Der hat dann geschrieben, also der Erasmus von Rotterdam hat dann geschrieben über den Pirkheimer, dass er eine außergewöhnliche Bildung hat, einen eleganten Reichtum und was dann aber nur dazu kommt, was eigentlich einzigartig ist, dass er dazu nur zuvorkommend und menschenfreundlich ist.
Mhm.
Und das, also
das adelt ihn.
Wahnsinnig gut gebildet, Haufen Gold und dann auch noch freundlich.
Ja,
ja, super. Eine
Spitzenkombination.
Toller Typ.
Jetzt müssen wir auch noch reich werden, gell?
Also,
weil tolle Typen sind wir ja schon.
Jetzt hätte ich beide gesagt und noch gebildet.
Ah, warte mal, lass uns nochmal zurückrudern, gehen wir noch ein paar Jahre in
die
Schule.
Lass uns das einmal so sagen, die haben ja damals unter Bildung die ganze klassische Bildung verstanden.
Ja, und du hast die aber dann auch spezialisieren müssen, weil gescheite Leute hat es ja damals schon gegeben.
Mhm. Ja, aber nicht so viel, also weil da hat es ja viel weniger Menschen gegeben und die, wo so gut gebildet waren wie er, hat es natürlich nicht so viel gegeben. Ja,
Bildung ist ein hohes Gut.
Bildung ist ein sehr, sehr hohes Gut. Genau. Ja, Bibliothek hat er noch gemacht und wo er dann auch, der war damals bekannt in der Zeit, weil er halt zu den ganzen Gelehrten überall in Briefkontakte gehabt hat, Erasmus von Rotterdam und wie sie alle geheißen haben, manche kenne ich gar nicht. Und er hat auch am Diskurs halt teilgenommen. Das funktioniert ja immer so, einer von den Gescheiden schlägt was vor, dann veröffentlicht er das und dann kommt der nächste Gescheide und tut da irgendwie was
dazu. Das war halt dann auch für alle zum Nachlesen.
So entwickeln die da was. Und ja, da war er auch mit dabei. Also, darf ich mal sagen, war das schon ein positives Licht in der Geschichte Bayerns, oder?
Und weil sie halt so viel geschrieben haben, kann man halt viel nachlesen über die Leute.
Genau.
Sind wir froh?
Ja, gibt ja viele Briefe, die wo hin und her geschickt worden sind. Da gibt es sogar Bände, wo die gesammelt worden sind und veröffentlicht worden sind. Auch seine Schriften kann man einlesen, was ich jetzt alles nicht da habe. Ich habe mal probiert, die Handschrift von ihm zum Lesen.
Da gibt es ein Beutel, ich habe es gesehen.
Oh, das ist schwer. Das ist schwer.
Ja, und dann haben wir dir ein anderes Deutsch auch gesprochen.
Nur dazu.
Ja.
Genau. Ja. Ja, das, da die fast schon sagen, war er schon langsam. Der Willibald Pirkheimer. Er ist dann, war er traurig, wie der Dürer gestorben ist. Hat dann da auch so ein trauriges Gedicht oder Schrift verfasst auf den Dürer. Und wie schaut es jetzt aus? Wann ist er gestorben? Er ist 1470 im Dezember geboren. Und
am 22. Dezember 1530 ist er gestorben in Nürnberg.
1530, ja, dann ist er wie alt geworden?
Ja, 60.
60.
Nicht so alt.
Kurz nach seinem 60. Geburtstag ist er gestorben.
Mhm. Der war recht gewampert, gell?
Die Beutel, die Stiche lassen das zu dem Schluss, ja.
Aha. Und auch sein Enkel, der das Ganze halt aufgehoben hat, die ganzen Kunst- und Wertgegenstände, die hat er weiter gesammelt, der schaut auch recht groß aus. Also die waren wahrscheinlich schon sehr wohlgenährt, diese Herrschaften
vom Rat. Koscher sei, du sagst jetzt, sein Enkel ist aus dieser, ich meine, die männliche Linie ist ja nicht weitergegangen, aber das war dann der Enkel quasi von der Tochter von ihm.
Ja, genau, Imhof hat er geheißen.
Imhof, ja genau, ja. Den Hans Imhof oder bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aha, ja, genau.
Genau.
Ist es dann eine andere Linie weitergegangen? Hast du da mal was geschaut?
Da habe ich nicht weiter geschaut. Ja, du kommst ja dann vom Hundertsten ins Tausendste.
Ja,
das ist unglaublich, wenn du da mal irgendwie einen Link aufmachst, wenn du irgendwas nachschaust.
Aha.
Das stimmt. Das ist unfassbar. Da kommst du ja immer auf tausend Ideen.
Wollte ich gerade fragen, hätte sein können. Ist sonst noch irgendwas, was wir unbedingt noch in der Folge erwähnen müssen?
Das Bildung gut ist, haben wir gesagt.
Einen unehelichen Sohn hat er gehabt, gell?
Einen unehelichen?
Ja, mit der Barbara Gretz. Vielleicht hat er mehr gehabt, aber das ist belegt. Sohn Sebastian war das.
Ah ja.
Mhm. Aber bei dem hat sie nicht weitergedürfen, weil er nicht verheiratet war mit ihrer.
Ja, stimmt. Aber war das nicht so, dass dem seine Frau noch gestorben ist?
Ja.
Bei der Geburt, gell? Oh, ein Sohn, eine Totgeburt und dann ist sie auch gestorben.
Das haben wir jetzt auch gar nicht gesagt, genau. Aber die ist 1505 gestorben. 1504. Und da war er wie alt? 34.
Ja. Und der hat aber danach nicht mehr geheiratet.
Nicht mehr geheiratet, nein. Ja. Weiß nicht, wie das damals war, habe ich mir auch gedacht, weil er hat ja offensichtlich nur eine Beziehung gehabt mit einer anderen dann. Aber wahrscheinlich hat er es nicht geheiratet, weil ich darf mal sagen, vermutlich war es nicht zu seinem Stand passend. Weil die müssen doch dann auch im Stand immer heiraten oder oft so heiraten.
Also beim Kini ist klar.
Beim Kini, weil da gibt es dann so, wie heißt das, morgantische Ehen oder morganatische Ehen, wird es quasi noch genau, quasi eine Ehe unterhalb von dem Stand und dadurch sind die Nachkommen auch wieder nicht quasi Fortführer der Linie.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das da so einen Grund gespielt hat. Ja, jetzt habe ich die unterbrochen mit meinem unehelich. War noch was?
Unehelich?
Was wir noch sagen müssen.
Ach so. Du, ich weiß gar nicht.
Nein, du,
was hat der noch alles verbrochen? Verbrochen?
Nein, verbrochen der ist wirklich nicht. Ich weiß schon, das ist lustig. Nein, aber ich glaube, dass das wirklich ein ganz guter war. Also alles, was man da so liest über ihn, der wollte einfach die Menschheit weiterbringen. Der wollte für die Menschen was da. Und ich glaube, das hat er auch geschafft. Sigi, dann darf ich sagen, schließt man die Folge?
So machen wir das.
Sag ich dir, merci für den Ratsch.
Ja, eine tolle Idee heute wieder.
Ja, finde ich auch. Ich freue mich auf nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Mach's gut, hab ich dir.
Für die Manni.
Liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für der Folge. Ja, Wahnsinn, super, gell, dass wir so einen Menschenfreund in Bayern gehabt haben, der die Gesellschaft, der uns weiterbringen wollte, der Sachen verbessern wollte und an der Bildung angesetzt hat. Ja, ich hoffe, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr eine neue Persönlichkeit kennengelernt habt und nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grübig.